ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Nicht schon wieder eine Störung, mögen viele S-Bahn-Passagiere in Berlin heute Morgen aufgestöhnt haben. Betroffen diesmal gleich 5 Linien auf der Nord-Süd-Strecke zwischen den Stationen Gesundbrunnen und Humboldthain. Der Grund? Ein Kabeldiebstahl. Unsere Reporterin Marie Steffens hat Hintergründe und Auswirkungen erkundet.
Rotes Sperrband am S-Bahnhof Humboldthain. Hier fährt keine S-Bahn mehr. Wer in Richtung Nordbahnhof oder Gesundbrunnen möchte, muss auf die U-Bahn, Ringbahn oder Tram umsteigen. In der Nacht haben Unbekannte kurz vor der S-Bahn-Station Humboldthain 5 Kabel beschädigt und etwa einen halben Meter gestohlen. Seitdem ist die Strecke gesperrt, sehr zum Ärger vieler Fahrgäste.
Heute Morgen habe ich auch schon 20 Minuten gewartet in Zehlendorf, eine Haltestelle. Zurück muss ich jetzt überlegen, wie ich nach Hause komme. Ist halt nervig.
Also meine erste Reaktion ist auch, dass ich es irgendwie lustig finde und ein bisschen, also schon kreativ. Aber ja, das trifft natürlich sehr viele Menschen. Also vielleicht können da andere Lösungen gefunden werden, um an Geld zu kommen.
Immer wieder werden an Bahnstrecken in Berlin Kabel gestohlen. Denn das Kupfer, das darin steckt, ist wertvoll, sagt Kilian Schweiger, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Metallhändler und Recycler.
Kupfer ist für unsere moderne Welt unverzichtbar. Wir brauchen das Metall logischerweise für unsere Elektronik, für unsere Mobilität, die Stromleitung, Kupferrohre, Batterien, all das benötigt Kupfer. Und Kupfer hat immer einen positiven Marktwert.
Momentan kostet eine Tonne Kupferschrott etwa 9.000 Euro. Allerdings ist es gar nicht so einfach, geklautes Kupfer wieder zu verkaufen, erklärt Kilian Schweiger.
Der Absatz in Deutschland dürfte sehr schwierig sein, da die Mitarbeiter bei der Annahme geschult sind, also Material zu erkennen, das zum Beispiel aus der öffentlichen Infrastruktur stammen könnte. Und außerdem werden bei jedem Kauf die Personalien aufgenommen. Wer sich nicht ausweisen will, kann nichts verkaufen.
Zusätzlich gibt es auch ein Warnsystem von mehreren Partnern, unter anderem der Deutschen Bahn, bei dem Unternehmen direkt über die Diebstähle von Kupfer informiert werden. Möglicherweise verschieben Diebe die Kabel aber auch einfach ins Ausland. Ob die Diebe am S-Bahnhof Humboldthain wirklich vorhatten, das Kupferkabel zu verkaufen, ist bisher unklar. Denn einen halben Meter Kabel zu stehlen, ist laut dem Sprecher der Bundespolizeidirektion, Ronny Höftmann, eigentlich nicht üblich.
Weil es den Kabeldieben, wenn man jetzt von Diebstahl spricht, ja meistens darum geht, möglichst viel Material zu bekommen, also Metall.
Die Bundespolizei geht aktuell davon aus, dass die Täter gestört wurden und es nicht geschafft haben, mehr mitzunehmen. Die Ermittlungen dauern an, so wie die Bauarbeiten, um den Schaden zu beheben. Die S-Bahn-Strecke zwischen Gesundbrunn und Nordbahnhof soll noch bis Sonntag 3 Uhr gesperrt sein.
RBB24-Reporterin Marie Steffens über die Folgen des Kabeldiebstahls bei der Berliner S-Bahn. In Rom stehen an diesem Wochenende die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst Franziskus an. Morgen soll er ja beigesetzt werden. In Berlin sind inzwischen 2 Kondolenzbücher ausgelegt. Das erste in der St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz in Mitte. Das zweite jetzt auch in der diplomatischen Vertretung des Vatikans, der Apostolischen Nunziatur in der Lilienthalstraße in Berlin-Neukölln. RBB24-Reporterin Helena Dehler war für uns dort.
Um 12 Uhr ist hier der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgefahren. Da gab es für die Polizei ein bisschen was zu tun, weil die Straße nicht sehr breit und ziemlich zugeparkt ist hier. Auch viele andere Ehrengäste waren für diesen offiziellen Teil der Veranstaltung da, auch viele Kirchenvertreter. Und danach ist es etwas ruhiger geworden. Die Apostolische Nunziatur, das ist ein modernes Gebäude mit einer schicken Auffahrt und viel Grün. Und wenn man da reingeht, da steht man erst in einem hellen, langen Flur mit hohen Decken, an den Wänden viele Gemälde, so wie man sie kennt aus katholischen Kirchen. Und hier in einem schönen, hellen Raum liegt das Kondolenzbuch aus. Lange anstehen musste man zumindest heute nicht. Der Andrang hält sich, wie gesagt, in Grenzen. Eintragen kann man sich aber auch noch am Montag und Dienstag von 10 bis 17 Uhr.
Und was passiert danach mit den Kondolenzbüchern? Auch das weiß unsere Reporterin.
Ja, sowohl das Kondolenzbuch, das in der St. Hedwigs-Kathedrale ausliegt, als auch das hier, die bleiben beide in Berlin und werden nicht, wie man vielleicht denken könnte, in den Vatikan gebracht. Und ich habe hier in der Apostolischen Nunziatur auch extra nochmal nachgefragt. Und da wurde mir auch gesagt, dass das Kondolenzbuch für Papst Benedikt auch noch hier ist und auch hier bleiben wird.
Eine überraschende Erkenntnis unserer Reporterin Helena Dehler aus der Diplomatischen Vertretung des Vatikans in Berlin, wo jetzt das Kondolenzbuch für den verstorbenen Papst Franziskus ausliegt. Ein schwieriges Jubiläum steht vor der Tür. 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Dieses Ende war ja geprägt von besonders blutigen Schlachten und tragischen Geschichten, auch in Südbrandenburg, wie beispielsweise die Schicksalstage von Plesser. Das kleine Dorf hatte militärisch überhaupt keine Relevanz, war aber trotzdem hart umkämpft. Daran ist heute erinnert worden. RBB-Reporter Sebastian Schiller kennt die Geschichte, von der Zeitzeugen bis heute noch erzählen, unter, wie wir sie gleich hören werden, großen Mühen im hohen Alter.
Wir sind in der kleinen Scheune gewesen, wie die Großen kamen. Die Frauen haben sich ja immer versteckt, wenn sie kamen.
Inge Wilhelm war ein junges Mädchen während dieser Tage vor 80 Jahren, die heute als Schicksalstage bekannt sind. Die Rote Armee hatte das Dorf eingenommen, Soldaten der Waffen-SS eroberten es zurück und ermordeten zurückgebliebene Sowjets. Doch die Rote Armee schlug zurück und brannte das Dorf nieder. Mehrere Familien begingen Selbstmord. Die damals 11-jährige Inge Wilhelm und ihre Familie verstecken sich anfangs noch in ihrer Scheune.
Wir müssen raus, wir müssen raus. Und da haben die mit den Eltern zwei Handbomben und die Betten drauf, dass wir wenigstens ein Bett haben. Und wir sind bis an der Elster, da war eine Senke. Und da haben wir drinnen mit unseren Handbomben und die Betten. Haben wir da drinnen gelegen.
Heute ist sie 91, lebt immer noch in Plesser und erinnert sich noch deutlich an das Geschehene. Das geht den Ältesten im Dorf bis heute so, sagt Bürgermeister Siegfried Nussbeck.
Diese Schicksalstage, nenne ich sie mal, haben sich eingebrannt bei den Urplessern. Und es wird immer wieder davon berichtet. Und deshalb ist auch diese Ablehnung von Kriegshandlungen hier bei uns besonders stark. Ja, es gibt nur ein Motto und das heißt nie wieder Krieg.
Ein Wunsch, den auch Inge Wilhelm hat. Gerade weil die Erinnerung an damals auch heute immer noch wehtut.
Das war eine schwere Zeit. Das Haus, alles niedergebrannt. Alles. Es war ja alles abgebrannt. Ganz Blätter. Wir wollen hoffen, dass das nicht nochmal wiederkommt.
Erzählt eine Überlebende der Schicksalstage von Plesser. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Sebastian Schiller hat mit der alten Dame gesprochen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Schließen Sie doch mal kurz die Augen und hören zu. Eine Frauenstimme, könnte man meinen, doch die Stimme gehört Bruno Dessa, einem brasilianischen Mann. Es ist gerade Bühnenorchesterprobe an der Komischen Oper in Berlin. Auf der Bühne steht ein junger, schmaler Mann mit einem hübschen Gesicht und einem dunklen Oberlippenbart, Bruno Dessa. Er ist ein Sopranist, richtig gehört, ein Mann mit der höchsten Frauenstimmlage. Davon gibt es auf der Welt nur wenige, sagt Bruno Dessa.
Wir sind drei, vielleicht, vier. Ja, wir sind nicht so viel.
An guten Tagen kommt er sogar bis zum hohen F, der Königin der Nacht, aus Mozarts Zauberflöte. Das ist selbst bei Frauen selten. Früher wurden Männer kastriert, um ihre Knabenstimme zu behalten. Statt mit spezieller Gesangstechnik wie ein Countertenor erreicht Bruno Dessa die Höhe mit seiner natürlichen Sopranstimme. Schon als Kind hatte er eine großartige Stimme. Er kam dann einfach nicht in den Stimmbruch. Bruno sang in Sao Paulo im Kirchenchor und wollte lieber Opernstar werden als brasilianischer Fußballheld. Auch wenn das nicht einfach war, erinnert sich Bruno Dessa. Als ich Teenager war, wurde ich oft blöd angemacht, aus Homophobie wegen meiner Stimme.
Und ja, ich mag nicht gerne Football, so, ja.
Inzwischen ist Bruno Dessa 35 Jahre alt und stolz auf seine Gabe. Nach seinem Gesangsstudium in Brasilien und der Schweiz ist er vor 5 Jahren nach Berlin gekommen. Hier fühlt er sich wohl. Er kann sich mit Deutsch und Englisch gut verständigen und sieht sogar Ähnlichkeiten zu seiner Heimatstadt Sao Paulo.
São Paulo niemand schlafen. So, jetzt immer hab ein Ding zu machen. Und Berlin ist ein bisschen als das. Du kannst machen alles in all day long, I would say.
Momentan verbringt er seine Tage im Schillertheater, dem Ausweichquartier der Komischen Oper. Es ist für ihn eine aufregende Zeit. In Deutschland sang er bereits in Bayreuth beim Barockfestival und in Dortmund. Nun tritt er zum ersten Mal in Berlin auf. Am Sonntag ist Premiere von Don Giovanni. Bruno de Sa wird Donna Elvira singen, allerdings als homosexueller Don Elviro, verlassener Geliebter des Don Giovanni. Ein Mann, der Frauenrollen singt, das traut sich heute kaum ein Opernhaus. Generalmusikdirektor James Gaffigan, der die Oper dirigieren wird. Warum wir das machen? Das hier ist die komische Oper. Wir machen Dinge anders. Das macht uns speziell. Es ist auch ein Risiko, aber das Risiko ist es wert. Und Bruno ist ein Superstar. Und wir sind happy, ihn hier zu haben. Bruno de Sa ist neben all der Aufregung auch etwas stolz.
Ich bin Pionier, so ich bin auch der erste Mann zu singen, diese Partit, diese Rolle. Hoffentlich nicht der letzte. Das ist sehr, sehr nice.
Ab Sonntag ist Bruno de Sa dann regelmäßig an der Komischen Oper zu sehen. Und zwar in jeder Vorstellung von Don Giovanni Requiem. Denn eine Zweitbesetzung gibt es für ihn als männlichen Sopran ja nicht.
Und jetzt noch was Schönes zum Wochenende. Der Regen der letzten Tage zieht ab. Jetzt gibt der Frühling Gas. Und zwar so richtig ab nächster Woche. Sonne pur und Temperaturen spürbar über 20 Grad stehen ins Haus. Und passend dazu haben die Berliner Bäderbetriebe heute die Freibadsaison gestartet. Allerdings gibt es so einige Probleme, die auch die Besucher zu spüren bekommen werden. Für einiges Aufsehen hat ja die Info gesorgt, dass das Wasser nicht mehr geheizt werden soll. Unser Reporter Matthias Bartsch hat bei der Pressekonferenz mal nachgefragt, was das in der Praxis bedeutet.
Die Situation ist nicht ganz so dramatisch, wie sie klingt, aber klar, das fällt hier unter die Sparmaßnahmen. Das heißt, hier dieses Bad wird zusätzlich unterstützt durch Solarpaneele, aber am Sommerbad, am Insulaner, am Humboldthain und auch im Olympiastadion wird nicht mehr zusätzlich beheizt in den nächsten Wochen und Monaten. Da setzt man auf die Kraft der Sonne. Das heißt, man hofft, dass dann ordentlich Sonnentage vorhanden sind, um das Wasser aufzuheizen auf mindestens 22 Grad. Dazu gab es jetzt eine Riesenaufregung natürlich. Viele Beschwerdebriefe auch an die zuständige Senatorin Iris Spranger. Und jetzt heute die Nachricht dann doch, es werden zusätzliche Bäder beheizt, das Sommerbad Kreuzberg darunter, das in Wilmersdorf und auch das Kombibad Seestraße. Das wurde begründet damit, dass man die relativ einfacher beheizen kann als viele andere und auch, weil dort viele Familien unterwegs sind. Und Iris Spranger gab sich heute doch sehr positiv, dass sie noch eine Lücke gefunden hatte, um zumindest diese drei Sommerbäder zusätzlich zu heizen.
Ich habe natürlich viel Post dazu bekommen und sehr, sehr nette Briefe auch, wo man mich noch mal herzlich darum gebeten hat, vielleicht doch noch mal auch als Finanzerin zu schauen, ob wir nicht doch noch mal Geld umschichten können. Das haben wir getan. Darüber bin ich sehr froh, dass wir jetzt wieder erhöhen können auf 22 Grad. Und ich bin den beiden Vorständen auch dankbar, dass wir gemeinsam das gemacht haben.
Wer jetzt mitgezählt hat, der wird sich denken, Mensch, wir haben doch 14 Sommerbäder insgesamt in Berlin. Ja, aber viele von denen haben mittlerweile zusätzliche Solarabsorber, so nennt man die, sodass dort zumindest die Wassertemperaturen einigermaßen okay sein werden. Aber wie gesagt, in drei genannten Sommerbädern könnte es diese Saison durchaus ein bisschen kühler werden.
Nächstes Problem, eingeschränkte Öffnungszeiten. Warum?
Auch das ein großes Aufregerthema. Auf jeden Fall zumindest morgens öffnen viele Bäder dann doch später als gewohnt. Und darüber habe ich natürlich mit dem Vorstandsvorsitzenden Johannes Kleinsorg gesprochen, der Bäderbetriebe. Das ist sicherlich ein Personalproblemmangel. Aber er sieht insgesamt zumindest jetzt zu Saisonbeginn eigentlich kein größeres Problem darin, auch wenn zum Beispiel im Locho, also im Sommerbad Wilmersdorf, sogar um 17 Uhr schon geschlossen wird.
Also das ist oft am Beginn der Sommersaison so. Ich weiß nicht, ob wir das die gesamte Sommersaison durchhalten, dass wir am Beginn der Sommersaison zunächst einmal die Zeiten begrenzen, weil wir auch im Mai, das will ich ganz ehrlich sagen, sehr wenige Besucher in der Regel haben. Wir überprüfen das jedes Mal im Laufe der Saison. Wir haben immer einzelne Bäder, die am Anfang der Saison noch nicht die volle Öffnungszeit haben.
Also es fällt schon auf, dass doch einige Einlasszeiten sehr schwierig sind, aber das muss man halt im Blick behalten im Laufe der Saison.
Noch kurz zum Schluss, Matthias, die Probleme sind auf dem Tisch. Gibt es auch was Gutes zu berichten?
Ja, definitiv. Die Sicherheitsmaßnahmen haben letztes Jahr auf jeden Fall gefruchtet. Also da kann man sagen, da bleiben die 1,5 Millionen auch erhalten, die für die Sicherheit ausgegeben werden. Also die Eingangskontrollen, der zusätzliche Sicherheitsdienst und auch das neue Tarifsystem von den Bäderbetrieben klingt vernünftig, dass die Ampel zum Beispiel, wann man rein kann, wann sie auf Rot steht und wann man sein Online-Ticket bekommt, das alles ist ein bisschen verfeinert worden, sodass man davon ausgehen kann, dass das zumindest reibungslos laufen sollte.
Die Freibadsaison wird in Berlin am kommenden Mittwoch eröffnet. RBB-Reporter Matthias Bartsch war das mit den Einzelheiten dazu. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.